Taxpod, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Taxpod-Folge. Wir sind hier heute zu dritt. Jens und ich sitzen hier zusammen, allerdings virtuell alle nur zusammengeschaltet. Und als Gast haben wir heute Christian van der Smissen aus unserem Berliner Büro dabei. Hi Christian.
Hallo Gast, hallo Jens.
Top, dass du dabei bist. Das Thema ist dir auf den Leib geschnitten, Christian. Wir sprechen heute nämlich über Mitarbeiterbeteiligungen und natürlich nicht ganz abstrakt, sondern vor dem Hintergrund, dass das Zukunftsfinanzierungsgesetz kommt. Das hat Olaf Scholz noch letzte Woche beim irgendwie so einem Startup-Gründertag gesagt. Und mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, was als Referentenentwurf vorliegt, ist insbesondere eine Veränderung für 19a ESTG und Mitarbeiterbeteiligungen verbunden, die wir gerne, Christian, mit dir besprechen würden. Und natürlich machen wir das nicht nur so, sondern müssen einmal ein bisschen ausholen zu dem Gesamtkonzept. Wo war der 19a vorher, wo ist er hinterher? Aber das ist jedenfalls das Programm. Jens, und ich glaube, so wie immer, so eine kleine Einordnung des Themas vorab machst du und dann gebe ich ab an dich.
Genau, super, danke Götz. Ja. In der Tat sehr spannend. Mitarbeiterbeteiligung, ich meine, waren in der Vergangenheit schon wichtig und interessant, aber auch hinreichend schwierig und wenig attraktiv, jedenfalls aus steuerlicher Sicht. Ja, weil eben häufig es eben auch dazu kam, dass am Anfang schon besteuert werden sollte und am Ende auch mit hohen Steuern wieder ist man dann raus. Ja, also irgendwie insgesamt vielleicht nicht so optimal geregelt. Und da gibt es jetzt tatsächlich eben deutliche Erleichterungen. Ja, eben. Und ich glaube, Christian, in die wirst du uns gleich mal einführen. Ja, wie ist das, wenn ich im Grunde künftig eine Mitarbeiterbeteiligung erhalte, wie wird da besteuert, wie ist das, wenn ich später aussteige, ja, muss ich dann tatsächlich Lohnsteuer bezahlen, also vollen Steuersatz, gibt es vielleicht sogar, und das glaube ich, kann man jetzt ja schon vorwegnehmen, ist das Interessante, jedenfalls gibt es da einen Entwurf, dass wir vielleicht sogar mit 25% später rausgehen und kann man vielleicht sogar was strukturieren, dass man vielleicht später vielleicht noch mit einem kleineren Steuersatz rauskommt. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, das Setup und ich glaube gerade für Startups ist das interessant, aber wenn man sich das anschaut, auch wie wir da letztlich auch von den Zeiträumen unterwegs sind und auch für das, wenn wir diskutieren, wenn man Tochtergesellschaften gründet, die vielleicht nicht zum Unternehmensverbund gehören, vielleicht kann man da auch unmittelbar dann letztlich doch in solche Begünstigungen noch kommen und Mitarbeiter vielleicht daran beteiligen. Ja, aber das vielleicht mal vor die Klammer gezogen. Und Christian, vielleicht kannst du uns mal kurz einen Rückblick geben, wie ist das eigentlich zur Zeit, ja, und was ist daran gut oder schlecht und was kommt denn in der Zukunft und was ist daran vor allem gut? Ja?
Gerne, ja. Also Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, sehr wichtiges Thema. Hier im Berliner Standort betreuen wir viele Startups und in Startups ist auch immer wichtig, dass die Mitarbeiter nicht nur motiviert sind, sondern auch eben selbst das Gefühl haben, dass sie durch ihre Leistung den Unternehmenserfolg vorantreiben. Dementsprechend in der Vergangenheit immer ein schwieriges Thema. Die Startups und viele andere Unternehmen wollten ihre Mitarbeiter beteiligen. Am Ende hatte man dieses Dilemma. Man konnte die Mitarbeiter entweder virtuell beteiligen, dann hat das am Anfang bei der Einräumung der Beteiligung noch keine Lohnsteuer gekostet, aber nachher alle Erträge, die dabei rausgekommen sind, waren zu 45% oder bis zu 45% voll unter der Lohnsteuer. Das ist natürlich für Mitarbeiter, die sagen, ich bin doch eigentlich wie Gesellschafter, will ich eigentlich beteiligt sein, unbefriedigend, das so virtuell zu machen und dann die hohe Steuerlast zu haben. Man hat gleichzeitig in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt, auch GmbH-Geschäftsanteile oder Aktien an dem Unternehmen einzuräumen. Aber dort hatte man immer das Problem, dass wenn die Anteile schon etwas wert waren, gleich bei der Einräumung, ohne dass die Mitarbeiter schon die Möglichkeit hatten, diese Anteile zu verkaufen, immer gleich schon Lohnsteuer auf den Betrag, den die Anteile eben bei Einräumung hatten, da ist immer schon Lohnsteuer fällig geworden. Und wenn man die Anteile hatte, dann hat man natürlich im Nachhinein den Vorteil gehabt, dass man es persönlich gehalten hat, im Kapitalertragssteuerregime hatte, 25% statt 45%, das war natürlich attraktiv, aber diese Besteuerung am Anfang, die zu finanzieren, das war für Mitarbeiter fast unmöglich und die Startups, die hatten häufig auch nicht die liquiden Mittel, um zu sagen, wir übernehmen jetzt einfach mal die Lohnsteuer. Der Gesetzgeber hat das schon vor 2 Jahren gesehen. Es gibt heute auch schon einen 19a, der ist durch das Fondsstandortgesetz vor 2 Jahren in das Gesetz eingeführt worden. Und der sieht gewisse Begünstigungen vor, die dazu führen, dass die Lohnsteuer, wenn man echte Beteiligungen, also GmbH-Geschäftsanteile, Aktien, können vielleicht nachher nochmal über Themen wie Genussrechte, Genussscheine, die sind auch begünstigt, sprechen. Wenn man die dem Mitarbeiter einräumt, dann ist das zwar grundsätzlich auch mit 45% Lohnsteuer zu versteuern bei Einräumung, aber diese Lohnsteuer wird aufgeschoben. Und man hat gewisse Anforderungen gehabt, die Unternehmen durften erst 12 Jahre dabei sein, 250 Mitarbeiter, 50 Millionen Euro Umsatz, also bestimmte Kriterien, die dazu führen, dass noch Startups begünstigt worden sind. Trotzdem hat es niemand genutzt. Und zwar hatte dieser 19a, so wie er heute existiert und durch das Fondsstandortgeschäft geschaffen worden ist, einen großen Bug in dem System. Und zwar gab es verschiedene Ersatzrealisationstatbestände. Also nicht nur die Veräußerung der Beteiligung hat dazu geführt, dass der Aufschub der Lohnsteuer aufgehoben worden ist, der Mitarbeiter die Lohnsteuer bezahlen musste, sondern es gab auch ein hartes Ende. Nach 12 Jahren, unabhängig ob ein Exit gekommen ist oder nicht, wurde diese Lohnsteuer fällig. Und das ist wirklich der große Bug in dem System. Auch wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat, wurde die Lohnsteueraufschiebung wieder aufgehoben. Das heißt, unabhängig davon, ob der Mitarbeiter gekündigt hat, ob dem Mitarbeiter gekündigt worden ist, ob dem Mitarbeiter gekündigt werden musste, weil es dem Unternehmen schlecht gegangen ist, hätte der Mitarbeiter, der über so ein 19a-Programm nach aktuellem Recht beteiligt war, die Lohnsteuer bezahlen müssen. Und das haben wir hier in der Praxis gesehen, hat eigentlich kein Unternehmen gemacht, weil man dem Mitarbeiter diese Belastung nicht mitgeben wollte und natürlich auch dem Mitarbeiter, der sich das anschaut, nicht sagen konnte, wenn wir dich nachher kündigen. Natürlich auch bei Startups volatile Märkte, das ist ja nicht ungewöhnlich, man hat das in den letzten 12 Monaten leider gesehen, dass es auch Entlassungswellen gibt. Der Mitarbeiter hätte das im Zweifel auch nur gemacht, wenn das Startup ihm zusichert, dass wenn die Entlassung durch das Startup erfolgt, dass man dann die Lohnsteuer in gewisser Weise kompensiert. Aber da haben natürlich auch die Startups an sich denken müssen und gesagt, bei den großen Beträgen können wir das nicht zusagen. Das ist der Grund, warum das Programm unter dem bisherigen 19a, so wie es gedacht wurde, eigentlich kaum genutzt worden ist. Und die Startup-Verbände hier gute Arbeit geleistet haben, denn die haben sich mit diesem Problem tatsächlich an die Politik gewendet. Es gab, was wir mitbekommen haben, auch Bundesfinanzministerium, viele Besprechungen auch im Kanzleramt und im Koalitionsvertrag stand auch schon drin, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme werden in Zukunft verbessert. Und jetzt haben wir seit einem Monat, seit dem 12. April 2023, gibt es diesen Referentenentwurf, der sagt, ja, das, was bislang kritisiert worden ist, das wird jetzt im Gesetz, in dem nächsten Gesetzgebungsverfahren oder in dem laufenden Gesetzgebungsverfahren verbessert. Der 19a soll ab dem 01.01.2024 neue Regelungen umfassen, die das Ganze dann auch deutlich attraktiver machen und die bisherigen Probleme größtenteils auch bekämpfen.
Ja, Christian, ein Seitenkommentar politischer Art noch, der sich vielleicht hier in dem Podcast nicht gehört, aber trotzdem kann ja über die Bundesregierung hier sagen, was man möchte. Aber zumindest das Thema Finanzierung junger Unternehmen, Start-ups, Mitarbeiterbeteiligungen hat offensichtlich hier eine Priorität erfahren, die es in der Vergangenheit nie hatte, was sich alleine zeigt daran, dass Olaf Scholz persönlich zu dem German Startup Award gegangen ist, um auch dieses Thema hier, was ja von extremer Bedeutung ist, vorzustellen, zusammen mit natürlich anderen Maßnahmen, jetzt außer der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen. Das muss man wirklich positiv hervorheben.
Ja, man sieht zwei Sachen und ich glaube, das ist mittlerweile auch bei der Politik angekommen. Einmal das Thema Startups, die in Berlin wirklich viele Arbeitsplätze geschaffen haben, die auch in Deutschland insgesamt viele Arbeitsplätze, viele Investitionen getätigt haben, auch Innovationen vielerorts gebracht haben. Da hat die Bundesregierung schon gesehen, dass die Startups auch einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Deutschland leisten. Und zweitens, dass natürlich Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und die Überlegung, Mitarbeiter sollen auch an ihrem Arbeitgeber beteiligt sein sollen, eben nicht nur über Lohn motiviert werden sollen, sondern auch über Wertsteigerungen, die möglicherweise durch ihre Tätigkeit dann für das Unternehmen entstehen, dass auch da eine Beteiligung gewünscht ist. Das sind zwei Themen, die gibt es in Amerika schon lange, dass Startups für Innovation sorgen und dass Mitarbeiter Beteiligungsprogramme dafür sorgen, dass Mitarbeiter glücklicher sind, mehr leisten und dass man auch insgesamt, und das war immer das große Thema jetzt in der politischen Debatte auch, dass man für innovative Branchen auch nicht nur in Deutschland nach Arbeitskräften sucht, sondern dass es einen starken Wettbewerb gibt in den Zukunftsbranchen weltweit. Und dass man...
Genau, ich sehe das auch so. Genau, also politisch ist das ganz richtig und deswegen glaube ich, ist das ein guter Schritt. Was ich mich immer nur frage ist, wir kommen ja gleich, ich sag mal, zu dem 19a, wie jetzt ist, aber warum das eigentlich nur eben für Startups dann gelten soll, also für junge Unternehmen und kleinere Unternehmen, warum nicht dieselben Überlegungen auch, die du gerade zu Recht genannt hast, auch für etablierte Unternehmen nicht gelten können. Ja? Also weil auch in und etablierten Unternehmen kann es ja auch innovative Einheiten geben oder ganz generell, warum beteiligt man nicht Mitarbeiter generell mit an Unternehmen und stärkt ein bisschen unternehmerischen Geist. Das könnte ja Deutschland insgesamt ganz gut tun. Aber machen wir erstmal einen ersten Schritt jetzt mit den eher jüngeren Unternehmen. Ja, und dann schauen wir mal, ob man das nicht generell irgendwann mal ausweitet. Ja.
Das ist ein guter Punkt, ja, auf jeden Fall. Weil Innovation findet nicht nur in Startups statt. Und natürlich ist es natürlich auch ein Wettbewerbsnachteil, als etabliertes Unternehmen eben die Begünstigung von 19a in der Zukunft nicht den Mitarbeitern anbieten zu können. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass auch beim 19a noch nicht das letzte Wort gesprochen worden ist und dass möglicherweise auch im Mittelstand, der ja auch stark in Berlin der Politik vernetzt ist, möglicherweise da auch nochmal ein Wort einlegen wird und möglicherweise da auch nochmal Änderungen kommen, genau, auf uns zukommen werden.
Aber was kommt jetzt eigentlich, Christian, im neuen 19a?
Gerne. Also wir wissen, seitdem es den Referentenentwurf gibt, wissen wir, was ungefähr drinstehen soll. Das Gesetzgebungsverfahren bedeutet natürlich auch noch Bundestag, Bundesrat und wir wissen nicht, was da noch passiert, aber es gibt mittlerweile einen Referentenentwurf aus dem Finanzministerium und dem Justizministerium, der sagt, der 19a wird geändert und die Änderung findet zum 1.1.24 statt. Und wir haben, ich glaube, drei große Blöcke an Änderungen, auf die man hier gut eingehen kann. Der erste Block ist, bislang hat man sich ja doch sehr auf kleine Startups oder Startups, die noch nicht so groß sind, fokussiert. Man hatte immer die Regelung 250 Mitarbeiter und Umsatz bis 50 Millionen Euro. Das Unternehmen darf auch noch keine 12 Jahre bestehen. Und man sieht hier auch in Deutschland, wenn man sich schaut, was sind die erfolgreichen Startups, das sind Startups, die aber mittlerweile auch Grown-Ups sind. Die haben teilweise die Mitarbeiteranzahl, die überschritten worden ist, die haben teilweise die Umsatzzahlen, die überschritten worden sind und teilweise sind sie auch schon keine 12 Jahre mehr alt. Da sieht der neue 19a vor, dass man die KMU, also diese Kriterien für kleine und mittelständische Unternehmen, nimmt, aber die doppelten Werte als Schwellenwerte, das heißt 500 Mitarbeiter darf man haben, der Umsatz darf 100 Millionen betragen und man hat eine Regelung, dass man die letzten 6 Jahre zurückschaut. Also wenn man in den letzten 6 Jahren Kriterien erfüllt hat, dann darf man heute auch noch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ausgeben, die unter 19a ESTG fallen. Das ist für die Planungssicherheit sehr, sehr wichtig, weil Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sind ja häufig auch darauf gerichtet, dass zukünftig Mitarbeiter an dem gleichen Programm beteiligt werden sollen. Wenn man dann schon den Schwellenwerten sehr nah ist und bislang hat man immer nur ein Jahr zurückgucken dürfen, dann haben viele Unternehmen das Problem gehabt, dass sie sich Sorgen machen mussten, in der Zukunft eben nicht mehr diese Projekte machen zu können. Das geht jetzt schon. Und wie gesagt, durch die Verlängerung der Gründungsfrist von, man muss innerhalb der letzten 12 Jahre gegründet worden sein, auf man muss in den letzten 20 Jahren gegründet worden sein, wird das doch vielleicht für das ein oder andere Unternehmen, was sich nicht klassischerweise als Startup versteht, aber möglicherweise innovativ ist, dementsprechend auch noch nicht so lange existiert, eben auch ein interessanter Bereich für 19a. Also nicht nur Startups sind davon erfasst, sondern eben auch alle Unternehmen, die unter dieser Regelung fassen.
Ja, aber vielleicht wird besteuert?
Ich wollte eine Anmerkung mal zum Thema Umsatz machen, weil das ist, glaube ich, so das eine Kriterium, was gar nicht mal so klar ist da in dem Katalog. Was ist eigentlich der Umsatz von einem Unternehmen? Also ich glaube, bei so produzierendem Gewerbe ist das relativ klar und bei den meisten ist das auch so. Aber wie ist das zum Beispiel bei so Beteiligungsunternehmen, ja, die am Ende des Tages Finanzanlagen haben und die veräußern? Das würde nach HGB-Regeln wahrscheinlich nicht unter Umsatzerlöse fallen und sollte deshalb auch nicht in diese KMU-Kriterien reinfallen. Ich glaube, Rechtssicherheit kriegt man da an der Stelle wirklich nur rein, wenn man das strikt nach den handelsrechtlichen Grundsätzen macht. Aber das wollte ich nur mal angemerkt haben, dass man da durchaus mal stolpern kann, was hier eigentlich der richtige Wert ist.
Ja.
Sagt auch der neue 19a nichts dazu. Man hat ja in der Vergangenheit an diese KMU-Definition der Europäischen Union angeknüpft, die natürlich dann im nationalen Recht interpretiert werden muss. Und eben, klar, dass ich rechtliche Unsicherheit hat bei der Frage, wie ist eigentlich der Umsatz zu bemessen.
So,
jetzt endlich zur Besteuerung. Genau, wir sind ja schon, wir brennen hier vor Neugier und platzen gleich. Ja, was, wie ist das jetzt? Kann ich mir so eine Beteiligung einräumen lassen? Muss ich dann gleich Steuern bezahlen oder nicht? Und wie wird vor allem dann besteuert, wenn das mal das Ganze endet?
Genau, also die nächste, ich habe gesagt, es gibt drei Neuerungen. Die erste Neuerung ist, der Anwendungsbereich wird erstmal erweitert, was die Unternehmen angeht. Es gibt eine zweite Erweiterung des Anwendungsbereichs, denn früher war man sehr stringent darauf, dass nur die Beteiligungen an der Arbeitgebergesellschaft begünstigt worden sind, wenn die eingeräumt werden. Also wir sprechen immer, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wenn wir über 19a sprechen, sprechen wir immer über Kapitalbeteiligungen. Wir werden häufig gefragt, virtuelle Programme, gibt es dadurch auch eine Änderung bei 19a? Nein, virtuelle Programme werden durch den 19a nicht erfasst. Man muss in einem gewissen Katalog von Beteiligungsrechten sein, klassischerweise GmbH-Geschäftsanteile oder Aktien oder auch gewisse, ja, auch Kapitalmittel wie Genussscheine, Genussrechte, die fallen auch darunter mit diesem Katalog. Genau. Früher sehr schwierig, wenn man jetzt beispielsweise durch die Gesellschaft, also die Gesellschaft haben gesagt, wir möchten dem Mitarbeiter das Programm zur Verfügung stellen und es soll nicht die Gesellschaft selbst machen. Das war früher von 19 an nicht umfasst, weil die Altregelung, die jetzt auch noch gilt, eben das sehr auf diese Arbeitgeberstellung und an diesem Unternehmen oder an einer Holdinggesellschaft von dem Arbeitgeber, daran musste die Beteiligung gewährt werden. 919a sieht auch da eine Erweiterung des Anwendungsbereichs vor, kann eben auch als Gesellschafter diese Beteiligungen einräumen und man kann auch bei Konzerngesellschaften, also verbundenen Unternehmen, beschäftigt sein und auch Anteile an diesen verbundenen Unternehmen einräumen. Also das, was die Praxis manchmal, je nachdem wie kompliziert die Struktur bei der Gesellschaft ist, dann als Hemmnis gesehen hat, das wird auch aufgehoben.
Wie ist das, Christian, jetzt, wo du sagst Kapitalanteile, und das ist natürlich das Typische, wie Startups unterwegs sind, aus verschiedenen Gründen. Aber wenn sich doch mal eins finden sollte, was sagt, ich bin in der Rechtsform der Personengesellschaft unterwegs, ja, oder vielleicht sogar in der Partnerschaftsgesellschaft, also es ist ja denkbar, dass vielleicht eine Kanzlei sich hier neu gründet und dann nehmen die ihre Mitarbeiter irgendwie gleich mit an Bord. Ja. Ist das auch denkbar, in so personengesellschaftlichen Strukturen das zu machen?
Also auch die Beteiligung an Personengesellschaften ist begünstigt, wenn diese dann selbst Vermögensbeteiligung, GmbH-Geschäftsanteile und so weiter hält. Also die können auch mittelbar über Personengesellschaften gehalten werden. Die Personengesellschaft selbst als Mitunternehmerschaft führt ja nicht zu Kapitalerträgen. Dementsprechend wäre es eine reine Mitunternehmerschaft, wenn man daran eine Beteiligung einräumen würde. Die würde nicht unter 19a fallen. Die würde ja später auch nicht zu Kapitalerträgen im Sinne von 20 führen.
Ja, aber da wäre gleich mal eine Frage, weil du ja gesagt hast, man muss ja nicht bei der Arbeitgebergesellschaft beteiligt sein, so wie wir das auch von Fonds kennen. Wir könnten natürlich dann, wenn wir in der Personengesellschaft sind, vielleicht Zugang legen. Ja? Und der Zugang, der könnte dann ja natürlich über der Kapitalgesellschaft vielleicht erfolgen. Ist das denkbar?
Also nach dem bisherigen Recht ging es andersrum schon. Man konnte auch schon die Mitarbeiter bündeln in einer Personengesellschaft. Das ist ja häufig dann irgendwie gewollt, um eine gewisse Governance zu haben, dass man gesagt hat, man kann die Mitarbeiter besser poolen und schafft es dadurch, dass man dann einheitliche Ansprechpartner beispielsweise hat und nicht alle Mitarbeiter dann bei einer Gesellschafterversammlung einzuladen sind. Andersrum, dass man sagt, man hat eine Kapitalgesellschaft, die wiederum eine Personengesellschaft hält, dürfte jetzt auch im Anwendungsbereich des 919a sein. Ob, genau, dass man sagt, das ist dann natürlich eine Kapitalbeteiligung, GmbH-Geschäftsanteile, die man einräumt. Gleichwohl, so Themen wie Umsatz sind natürlich dann auch die Frage, auf was es dann ankommt. Ne? Weil man sagt, gilt dann der Umsatz der Holdinggesellschaft Aber
vielleicht, das ist vielleicht nicht der praktisch relevanteste Fall, genau, aber ich dachte, der Vollständigkeitshalber, okay.
Mhm. Ja, klar. Genau, also da hat man mehr Flexibilität, das ist, glaube ich, auch zu begrüßen. Und dann gibt es diesen großen Block Dry-Income-Besteuerung durch Ersatzrealisationstatbestände. Also wünschenswert ist natürlich, dass man erst besteuert wird, wenn eben auch Geld fließt. Wie gesagt, in der Vergangenheit gab es zwei große Regelungen, die das Ganze doch etwas konterkariert haben. Einmal den Longstop nach 12 Jahren. Spätestens dann musste man die aufgeschobene Lohnsteuer begleichen und das Ausscheiden des Mitarbeiters. Diese beiden Regelungen sind neu gefasst worden in der neuen Fassung, die kommen soll, das 19a. Und zwar gibt es einmal eine Verlängerung dieser Longstop-Frist von 12 auf 20 Jahren. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, dass wenn der Mitarbeiter ausscheidet, das gilt übrigens auch für die Longstop-Frist, dass es dann nicht als Ersatzrealisation gesehen wird, wenn der Arbeitgeber eine unwiderrufliche Haftung dafür übernimmt, dass später die Lohnsteuer durch ihn auch abgeführt wird. Und das ist etwas, das aus Sicht des Finanzamts wahrscheinlich sehr wünschenswert ist, in der Praxis aber auch etwas ist, was machbar ist. Denn häufig, ich habe es gerade ja schon angesprochen, häufig werden Mitarbeiter gepoolt über Kommanditgesellschaften. Es gibt Treuhandstrukturen, sodass der Arbeitgeber auf jeden Fall auch mitbekommt, wenn der Mitarbeiter nachher seine Beteiligung verkauft und teilweise natürlich auch über den Treuhandvertrag, über die Pooling-Kommanditgesellschaft, die man möglicherweise aufsetzt, auch rechtlich sich zusichern lassen kann, dass eben auch schon Beträge einbehalten werden, die dann eben auch für die Abführung der Lohnsteuer, selbst wenn der Mitarbeiter nicht mehr im Unternehmen nachher tätig ist, verwendet werden können. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft dann der Grund ist, warum 19a doch aus seinem Aschenputtel-Dasein, was jetzt im Moment da ist, doch noch irgendwie eine Erfolgsgeschichte wird, weil eben diese Kriterien sind zu erfüllen. Ich denke, dass es in Zukunft noch mehr Pooling-KGs, noch mehr Treuhandschaften geben wird, um das zu machen. Und dann ist 19a eben eine sehr schöne Regelung. Das sind die drei großen Anforderungen, Änderungen in den Anforderungen, also auf Tatbestandsebene. Und bei den Rechtsfolgen muss man vielleicht noch um der Vollständigkeit halber noch sagen, es wird noch eine Regelung geben. Da waren wir selbst überrascht, wie großzügig da der Gesetzgeber ist. Denn wir sind davon ausgegangen, stand im Koalitionsvertrag, dass sowas in der Art kommen soll. Und wir sind davon ausgegangen, dass nachher die Lohnsteuer eben auch dem normalen Lohnsteuersatz bis zu 45% plus Solidaritätszuschlag unterliegen wird. Und der Gesetzgeber sagt jetzt aber in dem neuen Regime, und wir hoffen, dass es auch so kommt, soll es auch die Möglichkeit geben, die Lohnsteuer mit 25% zu pauschalieren. Das heißt, man hat dann betragsmäßig, auch wenn das in zwei verschiedenen Verfahren läuft, das eine bleibt Lohnsteuer, das andere wird Kapitalertragssteuer sein, ist man in beiden Regimen auf einmal mit 25% plus Solidaritätszuschlag unterwegs.
Was ja im Grunde genommen auch Sinn macht, weil ja. Also das Bewertungsthema ist ja bei Startups immer natürlich ein Riesending und der auf den Zeitpunkt käme es ansonsten ganz extrem an, wie die Werte sind, und so haben wir eigentlich sowohl für die Zeit bis zur Einräumung als auch für die Zeitraum, also für die Wertzuwächse danach eine einigermaßen ebenmäßige Besteuerung, sodass hier auch Wertspielereien, Missbräuche und sowas nicht wirklich interessant.
Genau. Also unternehmerisch ja wichtig, ja. Also wenn, das ist ja das, was Christian ganz einleitend gesagt hat, ja. Im Grunde will man doch, dass die Mitarbeiter so ähnlich behandelt werden wie die Gründer. Ja, und dann ist es komisch, wenn sie dann auch steuerlich immer noch eigentlich behandelt werden wie Arbeitnehmer, obwohl sie ja letztlich da auch ein Risiko am Ende eingegangen sind mit der ganzen Veranstaltung. Das ist schon richtig, dann auch zu sagen, das sind dann Kapitaleinkünfte, ja. Also das fühlt sich schon besser an. Und ich glaube, kannst ja vielleicht auch was dazu sagen, Christian. Ich glaube, wenn die das nicht täten, ja, ich glaube, dann bleibt das Aschenputtel, weil dann würden wir nämlich andere Wege finden, wie wir die Mitarbeiter in Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen bekommen, wo sie dann in die Kapitalertragssteuer kommen. Ja.
Genau, völlig. Also vielleicht nochmal dazu. Wie gesagt, das ist der Wert der Anteile bei Einräumung, der unterliegt der Lohnsteuer, alles, was danach kommt, alle wertsteigende Kapitalertragssteuer. Aber man hat natürlich auch Abgrenzungsschwierigkeiten und durch den vergünstigten Steuersatz bei der Lohnsteuer kann es dem Gesetzgeber oder dem Finanzamt nachher relativ gleichgültig sein, wie hoch der Wert bei Einräumung war. Startups erlebt man, gibt es häufig Finanzierungsrunden, da kann man dann die Bewertung, wenn die keine 12 Monate her sind, daraus herleiten, wenn es keine Finanzierungsrunde gibt. Im Moment ist der Markt ja so ein bisschen, dass Finanzierungsrunden in Stocken geraten sind. Muss man Bewertungsgutachten möglicherweise einholen. Das ist ja auch was, was viele Startups dann auch von solchen Programmen, die einfach unkompliziert umsetzbar sein sollen, wenn man es anfängt, die DWS-1-Gutachten für die Programme jedes Mal bei Gewährung einholen zu müssen für die Abgrenzung, dann ist die Attraktivität natürlich deutlich geringer und man nachher mit dem Finanzamt eine pragmatische Lösung finden kann und sagt, naja, am Ende des Tages, wenn das jetzt Pi mal Daumen so stimmt, aber auch vielleicht nicht auf den Cent genau, ist es nachher für das Steueraufkommen gleichgültig, wenn man die 25% Pauschalbesteuerung für die Lohnsteuer wählt.
So, in Anbetracht dessen, dass wir ja die neue Agenda haben, unseren Textpot mal häufiger kürzer zu machen, lass uns weitergehen im Text. Der 19a ist in vielem gut. So, wir haben uns natürlich auch sofort gefragt und du dich ja auch, das haben wir im Vorgespräch gehört, kann man das vielleicht noch weiter tunen? Ist das überhaupt möglich, hier auch Mitarbeiter vielleicht sogar in die 8b-Besteuerung reinzubekommen mit ihren Mitarbeiterbeteiligungen, dass sie also hier sich nicht direkt als natürliche Person beteiligen an ihrem Arbeitgeber, sondern über persönliche Holdingkapitalgesellschaften? Und jetzt mal so plain vanilla, Christian, hast du schon gesagt, geht das nicht.
Genau. Ne? Das Gesetz sieht vor, dass man diese Beteiligung dem Mitarbeiter persönlich gewähren muss. Also wenn man jetzt sagen würde, man versucht 19a anzuwenden in einem Fall, wo man nicht dem Mitarbeiter, sondern der persönlichen Holdingkapitalgesellschaft des Mitarbeiters diese Beteiligung einräumt, dann würde man nicht in den Anwendungsbereich des 19a fallen. Da muss man Mitarbeiter sein und als Mitarbeiter diese Kapitalbeteiligung bekommen. Was wir natürlich in der Vergangenheit häufig auch gesehen haben, wenn Mitarbeiter das erworben haben, manchmal auch entgeltlich, manchmal haben die auch bewusst in Kauf genommen, dass eine gewisse Lohnsteuer ausgelöst wird, dass man dann im nächsten Schritt diese Kapitalbeteiligung auf eine Holding-Kapitalgesellschaft, die der Mitarbeiter selbst hält, überführen kann. Das geht zivilrechtlich, ist aber auch von 19a nicht vorgesehen, weil der 19a sagt, auch wenn man unentgeltlich über diese Beteiligung verfügt, also Klassiker wäre dann eine verdeckte Einlage in die zu 100% gehaltene Holding-Kapitalgesellschaft, dann führt das auch dazu, dass der Lohnsteueraufschub nicht mehr anwendbar ist und die Lohnsteuer sofort fällig wird. Also ich jetzt sagen würde, ich lasse es mir gewähren und 3 Tage später überführe ich es in meine persönliche Holding-Kapitalgesellschaft, dann wird das auch 3 Tage später dann auch schon zum Lohnsteuer-Event mit der Folge, dass ich die wirklichen Profite von 19a nicht nutzen kann. Das heißt, es ist eine steuerliche Schlechterstellung zu dem Gründer, der häufig über sein Holding-Vehikel gründet, 8b begünstigt ist beim Exit, nachher auf Ebene der Holding-Kapitalgesellschaft nur 1,5% bezahlt. Der Mitarbeiter, der über 19a dann später dazu kommt, für den ist das ausgeschlossen.
Genau, das, was ja bedeuten würde, dann, wenn man da sich dem überhaupt nähern wollte, dass man dann den Mitarbeitern natürlich einen 8b-fähigen Zugang überträgt, ja, also oder dem beteiligt, das, was ja im Grundsatz wahrscheinlich denkbar wäre.
Genau, also das könnte man überlegen, ob man, wir haben ja gesehen, man kann ja auch als Gesellschafter dann auch einräumen an Holdinggesellschaften, möglicherweise, dass darüber eine Lösung potenziell möglich ist, so muss man natürlich von langer Hand dann auch planen, damit man eben da die Möglichkeit hat, auch klar, mit dem Mitarbeiter sowas einzuräumen. Was in der Vergangenheit wir häufig auch gemacht haben, und das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, was durch den 19a auch wegen dieser Beschränkung und 8b-Thematik weiter attraktiv sein wird, sind die Hurdle-Shares. Also Möglichkeiten, Mitarbeiteranteile zu gewähren, die durch eine negative Liquidationspräferenz heute wertentleert sind. Und, glaube ich, in dem Vorgespräch auch schon mal gesagt, das sind Anteile, die haben Dividendennachrang, Exit-Erlös-Nachrang, Liquidationserlös-Nachrang, die partizipieren nur von zukünftigen Wertsteigerungen und wir sichern das mit Lohnsteueranrufungsauskünften ab. In Berlin kriegen wir die auch regelmäßig und dort wird uns dann gesagt, wenn diese Anteile mit einer negativen Liquidationspräferenz ausgestattet sind, die den Gegenwert der heutigen Stammgeschäftsanteile hat, dann kann der Mitarbeiter das zu nominal oder ein bisschen mehr als nominal einem kleinen Risikopuffer kaufen. Und es wird keine Lohnsteuer fällig. Und das ist auch im 8b-Regime kaufbar. Das kann der Mitarbeiter auch über seine Holding-Kapitalgesellschaft kaufen. Er zahlt dann den kleinen Betrag, ist dann aber abgesichert durch die Lohnsteueranrufungsauskunft bei den zukünftigen Wertsteigerungen im 8b-Regime beteiligt. Und ich denke, auch das wird weiterhin eine Gestaltungsmöglichkeit sein, die bleiben wird, um eben diese Unzulänglichkeiten bei 19a und gerade bei den Unternehmen, wo man nicht irgendwie nochmal zufälligerweise eine Holdinggesellschaft hat, an dem man den Mitarbeiter beteiligen kann, weiterhin attraktive Lösungsmöglichkeit sein.
Hast du eine Vorstellung, warum Kapitalgesellschaften eigentlich hier ausgeschlossen sind? Also rein theoretisch wäre das doch völlig... Also ich sehe einfach nicht den gesetzlichen Hintergrund, dass man sagt, warum soll nicht der Arbeitnehmer über seine persönliche Holding, an der er nur beteiligt ist,
das bekommen? Das ist völlig richtig, denn die persönliche Holding führt ja auch nicht zu einem endgültigen Steuervorteil.
So ist das.
Ist bei der Ausschüttung, wenn ich es nachher aus der Holding ausschütte, ist es nachher sogar, glaube ich, einen Tacken teurer, als wenn ich es gleich privat gehalten hätte und dort verkauft hätte. Und ich glaube, es war...
Ja, ich meine, platt gesagt, die persönliche Holding, die fördert Reinvestitionen, denn das macht man nur, wenn man reinvestieren möchte. Und wir wollen hier eigentlich Unternehmertum fördern, deshalb wäre es eigentlich auch naheliegend gewesen, hier auch Reinvestitionsvehikel wie persönliche Holdinggesellschaften zu begünstigen.
Völlig richtig. Also auch für den Startup-Kosmos ist es wichtig, dass Angel-Investoren sind häufig erfolgreiche Startup-Gründer, die ihren ersten Exit hinter sich haben, die dann bei anderen Startups weiter investieren, in frühen Finanzierungsrunden oder als Angels. Ich kann mir nur so vorstellen, dass das eine gesetzgeberische Abwägung oder eine Abwägung im Bundesfinanzministerium war, wie stark man das Ganze begünstigen möchte und möglicherweise doch davor zurückgeschreckt ist, zu sagen, wir begünstigen das mit 1,5%, weil man möglicherweise die öffentliche Debatte, die daraus entstehen hätte können, die das vielleicht auch nur abgekürzt gesehen hätte, 1,5% im Vergleich zu 25%, ohne eben die Frage, was passiert denn mit Ausschüttungen, die sind ja nochmal mit 25% dann zu besteuern. Genau. Ich glaube, es ist ein politisches Thema gewesen. Und das ist natürlich schade, weil die Holding-Kapitalgesellschaft ist sehr häufig verwendet worden in der Vergangenheit, um eben auch Angel-Investments zu tätigen und dementsprechend auch wichtig hier für den Startup-Kosmos. Das ist eigentlich schade, dass das nicht passiert ist.
Aber ist ja nicht schlimm, kriegen wir auch so hin. Aber also wäre natürlich schon besser, wenn es...
Es wird es einfacher machen, auf jeden Fall, weil Hurdle-Share-Programme sind komplexer und die Vereinfachung durch 19a greift halt für die nicht. Das ist halt leider so.
Vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann wahrscheinlich auch bald durch sind. So in diese Gruppen von Unternehmen, wie ist das eigentlich, ja, wenn, ich sag mal, auch ein etabliertes Unternehmen... Da ist es ja nicht selten, dass sie sich auch entweder an Startups beteiligen oder selbst im Grunde auch innovative Themen auslagern auf eine Tochtergesellschaft und sagen, Mensch, da habt ihr irgendwie mal eure Spielwiese und könnt neue Dinge entwickeln. Sind die eigentlich mit erfasst, auch bei etablierten älteren Unternehmen, oder habe ich da einfach den Nachteil, wenn ich zu so einem Unternehmensverbund gehöre, dass ich dann leider ja, den schwarzen Peter habe?
Man schaut auf das spezifische Unternehmen. Ich glaube, das ist wichtig. Das heißt, wenn es jetzt eine Ausgründung gibt und man schafft, dass es ein neues Unternehmen gibt, was eben unter die Kriterien fällt und beteiligt den Mitarbeiter dann an diesem Unternehmen, gibt ihm da Geschäftsanteile oder Genussrechte, Genussscheine, dann führt der neue 19a dazu, auch der alte auch schon, dass eben diese Betrachtung dann gilt und man jetzt nicht sagt, nur weil die Gesellschaft darin eben ein etabliertes Unternehmen ist, ist das nicht mehr anwendbar. Also es ist sehr schematisch gedacht, aber natürlich bestehen die Anteile dann an dem Unternehmen und wenn später beispielsweise das Mutterunternehmen verkauft wird, weil man sagt, man will oben verkaufen und der Verkaufserlös dort dann auch durch das innovative Tochterunternehmen erheblich gesteigert worden ist, aber das Tochterunternehmen selbst wird nicht verkauft, dann guckt der Mitarbeiter so ein bisschen in die Röhre. Das ist dann immer unbefriedigend, wenn man sagt, naja, der Exit-Case sieht aber nicht vor, dass das Tochterunternehmen verkauft wird, dann macht das aus meiner Sicht wenig oder nicht so viel Sinn, damit zu arbeiten. Das ist eben der große Nachteil, dass man dann nicht an dem Mutterunternehmen beteiligt sein kann.
Das könnte man ja verkoppeln, dass man sagt, wenn oben verkauft wird, dann gibt es unten Call Put irgendwas. Genau, das müsste ja denkbar sein, oder?
Absolut. Ne? Also das könnte man dann überlegen, dass man damit dann arbeitet, Tag-along, Drag-along eben auch genau. Unten bei dem Tochterunternehmen einzuführen.
Ja, spannend, muss ich sagen. Wirklich gut. Also kann man viel von mitnehmen. Ist, glaube ich, echt, also bleibt natürlich noch abzuwarten, was dann am Ende aus dem Referentenentwurf tatsächlich kommt. Ja, aber die Absichtsbekundungen haben wir ja. Und ich glaube, dann können wir einen Strich drunter ziehen. Oder habt ihr noch Punkte?
Nein. Perfekt. Super. Christian, hat Spaß gemacht.
Total gut. Vielen Dank.
Echt. Das Plenum, was ich.